Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und heute habe ich einen ganz besonderen Mann zu Gast, der sich auch sehr um die Fuldaer Kulturszene bemüht, der seit Jahren ein bekannter Name in der Fuldaer Kulturszene ist, der Geschäftsführer vom Spotlight Musical GmbH, Peter Scholz. Hallo Peter.
Hallo, freut mich hier sein zu dürfen.
Schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Ich hatte in der letzten Woche den Zeno Diegelmann zu Gast. Da haben wir auch ein bisschen über Spotlight geredet. Heute werden wir das intensivieren. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Du bist ja wirklich in Fulda geboren. Du bist ein Fuldaer Jung.
Genau. Ich bin im Klinikum Fulda 1976 zur Welt gekommen, hier zur Schule gegangen, war dann kurz zum Studium in Kassel, habe aber auch immer durch diverse Bandaktivitäten, musste ich jede Woche immer nach Fulda proben, Auftritte. Und irgendwie hat es mir hier so gut gefallen, dass ich gar nicht mehr weg wollte und gar nicht mehr weg will. Aber das ist ja auch schön hier.
Ja, zum Glück für Fulda, dass du nicht weggegangen bist, sag ich mal so. Du hast gerade Fuldaer Bands angesprochen. Du hast ja bei einigen bekannten Fuldaer Bands einer ganz besonderen auch mitgespielt, ganz lange. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, du warst Teil der bekannten Mambo Kings.
Ja, ich spiele ja immer noch ab und zu mit. Aber das war dann mit den Musical-Aktivitäten gerade im Sommer so zeitintensiv, dass ich da einfach nicht mehr regelmäßig mitmachen konnte. Und dann habe ich gesagt, komm, das soll jemand anderes machen. Und wenn ihr einen Notarmann habt, dann springe ich ein. Und das ist auch so eine ganz schöne Lösung. Ich bin mit den Jungs noch eng in Kontakt, habe das Programm auch noch drauf und ab und zu bin ich dran und da freue ich mich dann auch noch besonders.
Ich kann mich erinnern, da springen wir doch einfach mal ein bisschen. Das war vor 2 Jahren, glaube ich, im Fuldaer Kreuz, wo die Mambo Kings ja auch jedes Jahr spielen bei uns im Kreuz. Da habt ihr geprobt und ich bin da so rein und ich glaube, ich nach dem Rechten geschaut und höre dann plötzlich, ich glaube, es war Whole Lotta Love, kann ja, das sein? Genau. Und ich dachte erst von Weitem, was ist mit dem Uli Fromm los? Ja. Wie gut ist der denn drauf? Und dann sehe ich dich drauf, da bin ich, und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und auch an dem Abend Whole Lotta Love war eines meiner Highlights.
Ja, das ist so ein Special von mir und der Julian. Wir haben ja schon früher zusammen mit der Schülerband der Marianum gespielt. Seitdem wir 16 sind, machen wir zusammen Musik. Also bald ein paar Jahren 30-jähriges Bandjubiläum. Das ist schon klasse. Und dann holen wir manchmal die alten Kamellen raus. Das ist für mich auch eine ganz besondere Freude.
Du hast im Marianum in Fulda hast du dein Abi gemacht. Was, ja. Wie war der Werdegang danach? Also du hast ja nicht sofort Spotlight gegründet.
Ja, ich habe ja schon, als ich in der Oberstufe war, bei Anaconda angefangen. Also bei der damals sehr aktiven Top 40 Band, die hier so 50 Festzelte voll gemacht hat im Umkreis. Und da war ich eigentlich schon Vollzeit beschäftigt und hatte auch kaum Zeit fürs Abitur, konnte auch nicht zu meinem eigenen Abiball, weil wir dann Auftritt hatten an dem Abend und so. Es war schon eine sehr anstrengende Phase und danach ging das ja weiter mit regelmäßigen Proben und diversen Bands und da war ich eigentlich schon, konnte da von der Musik auch schon seitdem ich 18 bin leben und habe seitdem eigentlich immer meine 50 bis 150 Auftritte im Jahr gemacht in verschiedensten Konstellationen, zu Hochzeiten mit 15 Bands parallel. Aber das hat sich zum Glück etwas beruhigt.
Ja, 15 Bands parallel, das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Hast du, ja, hoffentlich wahrscheinlich auch in verschiedenen Genres, dass du ja, zumindest ein bisschen...
Von Klassik über Jazz, Pop, Rock, A Cappella, Latin, also alles, was es so gibt. Das eine besser, das andere schlechter, aber ich war jung und brauchte das Geld, wie man so sagt.
Ja, jung bist du ja eigentlich immer noch und Geld hast, ist im Moment ein bisschen schwieriges Thema, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Du weißt, was ich meine. Wir müssen natürlich auch über Corona sprechen. Aber lange bevor es Corona gab, kam die Idee plötzlich, ein Musical auf die Beine zu stellen.
Ja, das war, im Studium hatte ich ja auch Chorleitung und kannte den Dennis Martin aus den gemeinsamen Aktivitäten bei Anaconda. Ich hatte es eben gerade erwähnt. Er hatte damals schon ein Tonstudio und großen Kredit aufgenommen, war schon erfolgreicher Musikproduzent. Und hatte dann für eine gemeinsame Aktivität die Musik produziert und ich war Chorleiter sozusagen bei dem Musical-Projekt. Das hat uns beide sehr energetisch aufgerieben und wir haben uns dabei die Frage gestellt, wenn man schon so viel Energie einsetzt, warum schreibt man da nicht gleich selber ein Stück? Das wäre doch dann eigentlich das i-Tüpfelchen. Er hatte schon begonnen mit der Arbeit, sehr intensiv, ich hatte weniger intensiv mit begonnen und irgendwann spricht er mich an, ob ich denn bei ihm mitmachen will. Und er hatte mit Bonifatius angefangen, weil er dachte, es müsste eigentlich über Bonifatius gehen. Das damalige Stadtjubiläum stand an und da kam er dann drauf, das wäre was für Fulda. Ich kam aber auch auf die gleiche Idee und als er mich dann gefragt hat, ob ich mitmachen will, dachte ich, das gibt's doch nicht, ich arbeite doch da auch schon dran. Und dann habe ich mich da dazu getan. Der Zeno Diegelmann war ja auch damals im Team und noch einige andere. Und ja, das war ja nicht geplant, dass daraus dann eine Produktionsfirma entsteht, die bald 20 Jahre später immer noch hier rumfuhrwerkt. habe dann auch mein Studium abgebrochen, weil das ging dann zeitlich auch nicht mehr. Hatte Lehramt studiert, damals parallel. Ja, und so entstand dann Bonifatius und dann haben wir immer von Jahr zu Jahr weitergemacht, weil irgendwie haben wir den Absprung nicht mehr geschafft.
2003 habt ihr dann die GmbH gegründet, ja. Das ist richtig. Aber damals hattet ihr, du hast es ja gerade gesagt, jetzt noch nicht die Idee gehabt, dass das wirklich groß aufzuziehen, dass da aus Bonifatius noch mehr entstehen würde im Nachhinein.
Naja, im Prinzip ist es immer noch unsere Einstellung, dass das von Jahr zu Jahr läuft und wir immer gucken müssen, dass wir jedes Jahr irgendwie überstehen. Haben wir jetzt auch letztes Jahr gesehen, Bonifatius am Platz. Das war tatsächlich, man kann es gar nicht so richtig glauben, aber das war ein Defizitgeschäft für uns. Weil man einfach auch unterschätzt hat, an was man da gedreht hat. Das war eine absolute Großbaustelle. Ich meine, wir haben immer damit geworben, dass Bregenz des Nordens und größte Bühne Deutschlands, was ja alles gestimmt hat. Aber dass sowas dann auch genauso viel kostet wie bei den anderen, nur dass die anderen da erhebliche Millionenbeträge Steuergelder noch also mit einsetzen. Wir haben irgendwie gedacht, dass Stadt Fulda hat ja auch mit dem Platz und der Bühne und so und das war ja eine tolle Konstruktion und die hat ja wahnsinnig geholfen. Und wir haben gedacht, das geht irgendwie auf, aber es ging halt nicht auf. Wir haben das zum Glück überstanden. Aber so gesehen sieht man, man muss schon jedes Jahr einfach unfassbar erfolgreich sein. Ich sag mal so, wenn man jetzt ein normaler Musiker wäre und würde jedes Jahr ein Album machen und man wäre einmal nicht in Top Ten, dann wäre man weg vom Fenster. Also wir müssen immer eine Spitzenauslastung von weit über 90% haben, jedes einzelne Jahr, ansonsten ist Feierabend. Und selbst wenn du die Spitzenauslastung hast, wie am Domplatz, dann hat es ja trotzdem nicht gereicht, weil die Kosten zu hoch waren. Und das haben wir jetzt nochmal bitterböse gelernt. Was nicht schlimm ist, so ist halt der Job. Aber so gesehen kann man gar nicht den Anspruch haben, dass man in dem Beruf alt werden kann, weil das wäre ja naiv zu glauben, dass man jedes einzelne Jahr so erfolgreich sein kann. Wir hatten ja auch schon Jahre, wo es ganz knapp war. Dann hatten wir wieder Glück danach. Und dann, naja, also es ist auch eine ambivalente Historie, wenn man so zurückschaut. Aber jetzt sitzen wir hier und werden das Jahr jetzt auch noch überstehen.
Das Jahr werden wir auch noch überstehen und freuen uns aufs nächste Jahr und hoffen dann, dass es da ganz normal weitergehen wird. Das ist klar. Lass uns jetzt nochmal zu Spotlight zurückkommen. Ihr seid, wie ich gelesen habe, in Deutschland das einzige Unternehmen seiner Art, das seine Stücke selbst schreibt und produziert ist.
Unseres Wissens ja. Also es kann natürlich sein, dass irgendwo ein kleines Festival, irgendjemand schreibt ein Stück und bringt es auf die Bühne, aber das kann schon sein, dass es das gibt. Also wüsste ich zwar auch nicht, wo das sein soll, aber in der Form, auch in der Größenordnung, so richtig mit Angestellten und alles ganz offiziell sind wir so die Einzigen. Da war auch mal aus Amerika vor ein paar Jahren ein Verlag da und wollte sich mit uns unterhalten, weil die hatten dann ganz interessanterweise darauf hingewiesen, dass das so in 20er Jahren war das wohl so in Deutschland üblich. Da war Deutschland auch weltweit für bekannt, in Berlin und so viele freie Theater. Irgendwelche Leute haben gesagt, ich schreibe ein Stück, biete mir ein Theater, führe das auf und bin damit erfolgreich und so. Und das nach dem Krieg hat sich ja dann unsere Kulturpolitik in der Form gewandelt, dass eigentlich der Staat das Geld verteilt, Aufträge rausgibt über Staatstheater, staatliche Festivals, also sozusagen in der komplexeren Kultur und dass dann die freie Kultur sich eher so um Kleinkunst und um andere Formate kümmert. Das ist ja hier auch immer so ein bisschen in Deutschland der Kampf. Auf der einen Seite ist es natürlich auch ein großes Privileg, diese hochsubventionierte Kultur zu haben, die auch ihre Exzellenz nur in diesen Strukturen ausbilden kann. Da beneidet Deutschland ja die ganze Welt drum. Auf der anderen Seite ist es für die, die in der freien Kultur arbeiten, dann manchmal auch schwer und sehr aufreibend, mit dieser Konkurrenz klarzukommen. Aber das ist halt die Situation, wo man sich dann anpassen muss.
Seitdem sagst du das, da hast du ja auch den richtigen Gesprächspartner
hier. Natürlich, das ist ja ein total spannendes
vor
Thema.
Dir sitzen. Ja. Spotlight Musical, das ist ja nicht nur Dennis Martin, du als Geschäftsführer, euer Team ist ja deutlich größer. Wie groß ist so ein Team?
Ja, es gibt ja ein Kernteam, das ganzjährig da ist, also mit unserer Verwaltung, Buchhaltung, unseren Stammtechnikern und allem drum und dran, den Stammkräften in der Schneiderei. Das schwankt immer so ein bisschen, aber das sind so circa 18 bis 20 Personen. Und im Sommer bläht sich das produktionsbezogen auf in dreistelligen Bereich. Also das können auch dann, die kenne ich auch immer nicht alle, die dann beschäftigt sind, so viele, wie man halt braucht. Letztes Jahr waren es halt im Domplatz ganz besonders viele, ganz extrem besonders viele. Und normalerweise sind das dann so im Sommer aber auch knapp über 100 Leute, die dann in der Spitze gleichzeitig da sind.
Das ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Hörer, die gar nicht so diesen Einblick haben, wie so eine Großveranstaltung sich zusammensetzt. Kannst du grob sagen, wie viele Mitarbeiter ihr da für einen Tag, an einem Tag quasi so hattet, für so eine Großproduktion?
Ja gut, da muss man differenzieren. Ist man im Schlosstheater, ist man am Domplatz?
Wir reden jetzt erstmal vom Domplatz quasi. Das müssen ja Hunderte sein.
Das, ja, 300 Leute.
Ja. Das denkt man dann gar nicht. Und wir hatten ja insgesamt beim Musical Sommer Open Air am Domplatz über 30.000 Zuschauer. Und trotz allem, wie du es gesagt hast, ein Verlustgeschäft letzten Endes. Aber wir machen Kultur ja auch jetzt nicht unbedingt, um damit reich zu werden, sondern weil es uns auch wichtig ist.
Ja, ich hab mir das schon anders vorgestellt.
Du wolltest schon reich werden, auf jeden Fall.
Ja, es geht nicht um reich werden. Es geht darum, wenn man ein ganzes Jahr mit 20 Leuten im Kernteam und am Ende mit 300 Leuten, und ich war auch krank und lag mit 40 Fieber im Bett, muss gleichzeitig 200 Anrufe tätigen. Also ich hatte das Gefühl, also muss ich echt so sagen, dass ich dabei draufgehe. Da war ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt noch 5 Anrufe und dann war es das. Aber das war so, die Leute, die haben sich die Körper eingehauen, es ging wirklich gar nichts mehr, es ist ein Fehler passiert, es war wirklich ein Albtraum. Und da muss man, also sowas macht man ja nicht, wenn man vorher schon weiß, dass man noch 100.000 Euro mitbringt. Ich meine, da kann man sich ja gleich einweisen lassen. Also man muss ja schon eine Kalkulation machen und denken, okay, wenn das Wetter passt, wenn wir einen Zusatztermin machen, dann kann man da irgendwo für irgendwelche Krisenzeiten, die vielleicht dann im Folgejahr kommen, wo wir jetzt gerade drin sind, Rücklagen anhäufen, die wir jetzt ja auch brauchen, oder ja, brauchen würden, wie auch immer. Dann kommt es halt nicht so und dann muss man halt gucken, woran lag das, und dann zieht man seine Lehren draus, dass man gewisse Komplexitäten sich einfach nicht mehr antun sollte, die man vielleicht dann doch nicht so kontrollieren kann, wie man das vorher geglaubt hat, sage ich jetzt mal.
Mal eine provokante Frage in diesem Zusammenhang. Liegt es vielleicht auch daran, dass Fulda einfach auch relativ klein ist? Würde es sich finanziell nicht vielleicht irgendwann auch auszahlen, doch in Großstädte mit deinen Produktionen zu gehen?
Das glaube ich nicht, denn die Leute aus den Großstädten kommen hier nach Fulda, und die Zuschauerzahlen, die wir hier realisieren, auch mit dem Musical-Sommer, hat ja auch keine Großstadt im Sommer. Also es gibt ja kein Bühnenfestival in einer Großstadt, was mehr Zuschauer hätte als im Musical-Sommer, also nicht meines Wissens. Alle Bühnenfestivals in Deutschland im Sommer sind übrigens in kleinen Städten, und von denen ist Fulda wieder die größte. Bad Hersfeld, Bregenz, Salzburg, wobei Salzburg ist jetzt nicht in Deutschland, Bregenz auch nicht, aber mir fällt gerade gar nichts anderes ein. Wunsiedel, Tecklenburg. Also die großen Open-Air-Standorte sind ja nicht in Großstädten, sondern die sind in der Provinz, wo irgendwelche Locations sind. Und das hat mir mal eine österreichische Darstelleragentur gesagt, dass die Darsteller so gerne nach Fulda im Sommer kommen, weil das die größte Stadt von den ganzen Festivals ist. Da ist am meisten los. Ich sage, wie kann das sein? Das ist eine ganz spannende Betrachtung. In Berlin ist ja kein Bühnenfestival. In Hamburg ist keins, in München ist keins, in Stuttgart ist keins. Die haben hier ihre Opernhäuser, die im Sommer Pause haben. Die haben dann zwar irgendwelche, da kommt dann, weiß ich was, Jon Bon Jovi in irgendein Fußballstadion, aber es ist ja kein Bühnenfestival. Das findet wirklich alles in der Fläche statt.
Ja, für Fulda ist das ja auch, der Musical-Sommer ist ja auch total entscheidend, was den Tourismus angeht. Die Gastronomie lebt davon und so. Ja. Und das ist ja dieses Jahr wirklich ein großes Problem für viele anliegende Gastronomen, für den Tourismus, für die Hoteliers. Und
ja gut, es ist ja auch mal interessant, dass man es jetzt auch mal so sieht. Es wird ja auch immer so, es wird nicht belächelt, aber so richtig drüber reden, welche Bedeutung Kultur hat, tut ja immer noch keiner. Das ist ja für euch sicherlich auch merkbar. Ja gut, jetzt findet zwar keine statt, aber ist eigentlich auch egal, solange ich wieder zu, was es ist ja auch richtig auf eine gewisse Art und Weise. Man die absoluten systemrelevanten Bedingungen sind, man braucht was zu essen auf dem Tisch, man braucht eine ärztliche Grundversorgung, es muss Wasser aus dem Hahn kommen, Strom aus der Leitung, Internet, und die Polizei muss nach dem Rechten sehen. Und dann ist aber auch erstmal lange nichts mehr, wenn das alles gegeben ist. Sagen wir mal so, ja, so ist es halt. Ja. Und wenn dann irgendwann stellt man sich dann die Frage, okay, jetzt würde ich aber gern auch mal wieder einen kulturellen Beitrag live erleben. Ich meine, Kultur, das muss man ja auch differenzieren. Kultur ist ja viel mehr als das, was wir tun. Das ist auch Kino, das ist alles Mögliche, das sind Bücher. Also sagen wir mal so, die Kultur ist ja nicht zusammengebrochen wegen Corona. Es ist ja nur ein Format zusammengebrochen, und zwar dieses Live-Geschäft, was wir jetzt halt machen. Aber Kultur ist ja noch da.
Kultur ist noch da, klar. Man kann ein Buch aufmachen, man kann sich einen Song anhören, man kann sich Kunst anschauen.
Es wird ja auch ganz viel Kultur jetzt geschaffen, nur nicht eben die, von der wir leben. Deshalb müssen wir auch sagen, ja, es ist auch eine totale Nische, in der wir da so sind. Aber Fulda merkt jetzt, die Nische ist nicht so unwichtig, um die Leute in die Stadt zu holen. Weil ich stelle es ja selber fest, man kann ja auch wunderbar online handeln, sich also seine Grundbedürfnisse, die ich eben aufgezählt habe, was zu essen im Kühlschrank, das kriegst du ja auch alles, ohne irgendwie in die Innenstadt zu fahren. Also die ganze Innenstadt bedingt eine gewisse Lebensfreude, und Lebensfreude ist eigentlich ohne Kultur nicht vorstellbar, und da wird wieder ein Schuh draus. Also diese Lebensform, wie wir sie schätzen, über die wir uns auch definieren als Fulda, die geht ohne Kultur nicht. Die kann man vielleicht überbrücken, aber wenn die Kultur wegfällt, dann fällt die komplett weg. Und wer das erleben möchte, wie das aussieht, soll mal nach Wuppertal fahren.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Nein, ich sage, wir haben da mal gespielt, und diese Trostlosigkeit hat mich tief beeindruckt, muss ich ehrlich. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Dass man durch ganze Straßenzüge gehen kann, ohne Geschäft, alles nur vernagelt. Und also das kennt man ja nicht als Fulda.
Und das ist auch das, was die Leute, die immer nach Fulda zum Musical-Sommer kommen, wirklich uns sagen, die zum ersten Mal hier sind. Das gibt's ja nicht. Hier sind ja überall Geschäfte. Hier ist ja alles sauber. Hier ist ja überall Gastronomie. Hier sitzen die Leute draußen. Ich war schon in Städten, da suchst du 20 Minuten nach irgendeinem Café. Ich war in Worms bei Nibelungenfestspielen, die übrigens mit einem hohen Millionenbetrag für 20 wird. Unfassbar, was die Stadt da reinsteckt. Da war ich mit meiner Mutter, wir wollten einen Kaffee trinken. Wir sind eine Stunde durch die Stadt gelaufen. Da ist nichts. Da war nichts. Da denkst du, irgendwelche Pfennigläden und sonst was oder gar nichts eben. Und das sagen die Worms auch. Ja, es ist halt nichts da. Und da ist man in Fulda so unfassbar verwöhnt. Das ist unglaublich. Also wir haben ja ein Niveau erreicht in der Stadt, auch über diese Steigerung an Kultur der letzten Jahre und natürlich mit diesem absoluten Höhepunkt Stadtjubiläum, wo ja nur Bonifatius nur ein Teil war, auch die sonstigen Feierlichkeiten. Das war ja alles auf einem Niveau und einer Intensität, die war ja...
Die sucht seinesgleichen, ganz klar.
Die hat mich persönlich aber auch letztes Jahr schon so ein bisschen an spätrömische Dekadenz erinnert, wo ich gedacht habe, also das ist nicht mehr steigerbar. Man muss jetzt auch mal so attestieren, man hat ein Niveau erreicht. Es muss wahrscheinlich eine Rückwärtsbewegung geben, weil das in die Richtung geht, es geht nicht weiter. Geht einfach nicht mehr. Ich werde ja immer gefragt, wie setzen die da noch einen drauf? Ich habe letztes Jahr schon gesagt, da gar nicht mehr. Ja, wie gar nicht mehr? Ja, weil da kannst du keinen draufsetzen. Das ist jetzt schon in einem leicht irrationalen Bereich, was hier abläuft. Das können alle Beteiligten jetzt genießen, solange man das kann oder auch nicht, wenn es halt zu anstrengend ist. Aber das geht jetzt nicht so weiter. Da muss man auch ehrlich Klartext reden.
Ich meine, klar, das war auch ein besonderes Jubiläum. Das natürlich ist wirklich schwer zu wiederholen. Da waren auch super viele Kulturschaffende
mit am Werk. Man muss ja auch nicht alles wiederholen. Nee. Das Sommermärchen in Deutschland wird auch nicht wiederholt. Wenn irgendwo Olympiade ist, wird das auch nicht wiederholt. Das kann man dann einmal genießen. Und da muss man wieder auf ein gesundes Normalmaß kommen. Aber das gesunde Normalmaß bedeutet ja nicht, dass gar nichts stattfindet, wie jetzt in Corona. Sondern das gesunde Normalmaß bedingt auch schon, dass ganz schön viele Räder ineinander greifen. Und daran müssen wir jetzt arbeiten, dass das wieder passiert.
Ja, das sind Spotlight, das Kulturzentrum Kreuz e.V., das Kulturamt, so viele andere Kulturschaffende von City Marketing, die ja auch mit ihren Stadtfesten sehr, sehr viel dazu beitragen. Du hast gerade Wuppertal angesprochen, da habe ich eine witzige Geschichte. Ich bin wegen Kultur auch mal nach Wuppertal gefahren zum Pinabau Stanztheater. Das war toll, muss ich sagen. Aber ansonsten war da wirklich nicht so viel. Ich habe lange gesucht. Ich habe die älteste Eisdiele Deutschlands, glaube ich, gefunden. Ansonsten gibt es da echt nicht so viel Schönes für kulturinteressierte Menschen.
Es gibt da bestimmt auch ganz viele geheime Ecken und nichts gegen Wuppertal. Es geht einfach so um den subjektiven Eindruck. Wenn du quer durch die Stadt läufst, wenn du das in Fulda machst oder wenn du es in Wuppertal oder in vielen anderen Städten machst, es geht darum zu erkennen, welches hohe Niveau wir hatten, gefühlt subjektiv hatten. Das liegt erstmal daran, dass wir so eine schöne historische Bausubstanz haben. Das ist sicherlich der Hauptgrund, die auch perfekt durchrenoviert ist. Dass die Stadt sich auch viel Mühe gibt, das immer alles sauber zu halten. Das wird von Gästen, die nach Fulda kommen, immer wieder gesagt. Fulda ist so sauber. Also überall, das fällt ja, wenn man das einmal gesagt kriegt und dann nach Hannover, egal wo man hinfährt, es ist überall die Mülleimer voll, wie das aussieht. Das ist in Frankfurt am Bahnhof, das ist ja graus. Also wenn man dafür einmal einen Blick kriegt, das ist wirklich was anderes in Fulda. Dann natürlich die Gastronomie, die ein hohes Niveau hat, eine hohe Dichte hat in Fulda. Ein durchschnittlich sehr hohes Niveau im Durchschnitt. Die Hotellerie hat im Durchschnitt auch ein extrem hohes Niveau. Das merkt man mal, wenn man 50 Leute in einer anderen Stadt unterbringen will. Und wenn du dann in die Hotels reingehst, da könnte ich jetzt eine Stunde allein über diese traumatischen Erfahrungen erzählen. In Fulda gibt es ja überhaupt kein einziges schlechtes Hotel. Alle haben einen relativ hohen Renovierungsgrad. Und so geht das ja mit dem Einzelhandel weiter. Also Fulda hat jetzt kein 5-Sterne-Hotel, Fulda hat kein 3-Sterne-Restaurant, aber Fulda hat ein durchgängig hohes Durchschnittsniveau. Ich sage immer, in Fulda ist jeder VIP, so ein bisschen. Es gibt gar nichts Miserables und es gibt aber auch nichts wirklich Exzellentes. Und genau das ist der Charme, weil jeder normale Mensch kann sich hier relativ groß fühlen. Es fährt auch keiner mit Bentley durch die Straße. Derjenige, der in Fulda ein Bentley hat, lässt ihn in der Garage und fährt nachts irgendwo in Frankfurt rum, weil das macht man hier nicht. Weil alle so ein bisschen sich gleich fühlen, aber auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist so dieser Reiz. Und das zu erhalten, ist nicht einfach, weil das ist kein Selbstverständnis.
Wir können stolz auf unsere Stadt sein. Sehr, sehr, sehr viel Lobpudelei für unsere tolle Stadt. Auf jeden Fall aber auch zu Recht. Wir sind ja auch hier Fulda-Kultur der Podcast und nicht Wuppertal-Kultur der Podcast.
Warum? Ja, man muss ja auch so wissen, wenn man Kulturschaffender ist, muss man ja auch sehen, dass man Leute braucht, die Geld haben, um wegzugehen. Und man braucht Leute, die weggehen wollen. Als wir in Potsdam produziert hatten 2012, da haben dann auch Leute zu mir gesagt, ja, weil da war irgendwie keiner auf der Straße und so. Und ich sehe, die Leute hier bleiben halt daheim, die trinken ihr Bier im Garten und so. Und ich sehe, die gehen nicht einfach so weg am Wochenende so, ach, gucken wir mal und treffen mal den so. Und ich sehe, die gehen nicht weg. Weil hier in Fulda ist man ja gewöhnt, dass echt auch was los ist am Wochenende. Also dass auch nicht nur Touristen, auch die Einheimischen machen was. Und da haben wir dann gesehen, das ist nicht überall so.
Aber das bedingt auch dieses Selbstverständnis. Ich kann mir was leisten, ich möchte mir was leisten. Ich lasse mein Geld auch in der Region so ein bisschen. Ich nutze die Gastro, ich nutze kulturelle Angebote. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Und das muss man als Kulturschaffender auch wertschätzen, weil du vorhin fragtest, ob wir nicht in eine Großstadt gehen sollten. Und wir waren in vielen Großstädten und haben gesehen, was da abgeht. Und da muss ich nur sagen, also hier gefällt mir es besser. Und ganz viele, gerade aus Berlin, sind ja regelmäßig Künstler. Wir haben ja alle, die hier arbeiten, fast alle, die Externen kommen ja aus den Großstädten und die sagen immer, Leute, was ihr hier in Fulda habt, die sagen immer, das ist wie so ein gallisches Dorf. Das versteht keiner so richtig, da geht es wie Kaiser Caesar. Was geht denn da in dieser Stadt ab? Was wir hier haben, diese Auslastung auch im Sommer, die ist deutschlandweit einmalig und das liegt an dieser super Zusammenarbeit auch mit der Stadt und was wir eben ausführlich beschrieben haben, dem großen Potenzial. Und ich sage auch bei jeder Gelegenheit, auch wir von Seiten des Musical-Sommers sind ja darauf angewiesen, dass auch noch viel mehr kulturelles Begleitprogramm ist, dass die Leute einfach länger in der Stadt bleiben. Weil hier gibt es ja Leute, die kommen irgendwie aus Wien und bleiben 8 Tage im Hotel, um sich eine Show von uns anzugucken oder 2 oder 3 Mal die Show sehen und zwischendurch noch andere Veranstaltungen angucken. Und desto attraktiver die Stadt dann ist, desto länger bleiben die Leute natürlich hier. Und deshalb sind wir sogar auch auf so eine lebendige, ich sage gar nicht mal Konkurrenz, sondern um so eine, ja, man spielt sich die Bälle zu. Ja. Und das, davon leben wir, weil dann spricht sich rum, hier nach Fulda kannst du Sommer fahren, nimm dir ein Hotel, bleib 3 Tage da, wird dir nicht langweilig. Und das ist der entscheidende Punkt, das müssen die Leute in den Kopf kriegen und dann profitieren wir alle.
Ganz genau. Wir vom Kreuz haben ja auch ein Riesenvolumen an Veranstaltungen. Das ist gar nicht vergleichbar mit kulturellen oder soziokulturellen Zentren der gleichen Größenordnung in anderen Städten. Also wir haben ja auch deutlich über 300 Veranstaltungen im Jahr, was man so ja auch als Gast nicht immer unbedingt sieht, wie viel wir da auch irgendwie machen. Kein Zentrum in der Größe ist mir zumindest bekannt in Deutschland, hat so ein großes Volumen oder zumindest ja gibt es wenige, die in die Richtung kommen.
Wir haben dann super Programme auch im Kulturkeller und so. Das ist, ich wohne ja auf dem Dorf, sonst würde ich noch viel öfter kommen. Man muss ja abends immer nur fahren und trinkst ein paar Bierchen und so. Dann wird das ja so ein bisschen schwierig hier und da. Aber das finde ich wirklich toll. Und wenn das nicht da wäre, das wäre verheerend. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Du hast es angesprochen, dass ihr aber auch in anderen Städten schon auch veranstaltet habt. Hameln ist so ein fester Standpunkt von euch geworden, ja, aber auch in Eisenach wart ihr, in München, Wuppertal, Köln, Bremen. Wie kamt ihr auf die anderen Bühnen oder wie hat sich das ergeben, dass ihr dann tatsächlich eure Programme, einige ja sogar, die ihr gar nicht in Fulda gespielt habt, auch auf anderen Bühnen gespielt habt?
Ja gut, man wird ja auch angesprochen, wir werden regelmäßig angesprochen und wir hatten ja auch am Anfang schon so ein bisschen den Wunsch zu expandieren oder so, zu gucken, man kann auch die Großstädte erobern, was man sicherlich auch kann. Aber man hat doch gesehen, dass man da einfach unkalkulierbare Risiken hat und vor allem man hat keine Hilfestellung. Wenn du in der Großstadt bist und hast ein Problem, dann hast du wirklich eins, weil das kommt einfach keiner und sagt, ich kenne den oder ich kenne den oder lass uns das so machen. Da haben wir wirklich schmerzhafteste Erfahrungen gesammelt, weshalb wir jetzt auch so die Einstellung haben, wir lieben unsere Region, wir sind hier beheimatet, wir haben Kinder, wir werden hier bleiben und Kultur kann man nur im Netzwerk umsetzen auch. Also als wir in Potsdam waren, da sind wir jeden Tag im Baumarkt, da hat es an allem gefehlt. Da waren wir in einer nackten Betonhalle, mussten da eine 1200-Mann-Tribüne reinbauen und es ging einfach gar nichts. Und dann hatte der Hausmeister von dem Filmpark Babelsberg, wo wir die Halle gemietet hatten, wir hatten einfach so eine kleine Holztreppe gebraucht, so 3 Stufen, 6 Meter breit, 60 Zentimeter hoch, damit man so ein bisschen das Bühnenbild, was noch nicht fertig war, so ein bisschen simulieren kann, einfach aus Sperrholz zusammengehämmert, so ganz einfach, sagte er. Und ich war hier gerade wieder in Fulda und musste das irgendwie organisieren. Am nächsten Tag musste das dann Potsdam in der Halle stehen. Also so ein Schmerz, den braucht auch keiner. Habe ich da rumtelefoniert, da hatte mich an den Typen erinnert, der mir sagte, wenn ihr mal was habt, wir haben eine Schreinerei und so, da können wir euch helfen, unkompliziert und so kollegial, weil ihr mietet ja bei uns ja auch wohlgemerkt für einen 6-stelligen Betrag die Halle und da kann man ja vielleicht auch mal, wenn wir schon eine eigene Schreinerei haben, so, dann habe ich ihm das beschrieben, kleine Zeichnung gemacht. Hatte ich auch kein Problem, können wir das morgen machen. Und ich so, und was wird das kosten? Da habe ich so gedacht, naja, Holzwert, keine Ahnung, vielleicht 100 Euro, dann hämmern die das zusammen, sägen da 2 Stunden dran, 150 Euro, keine Ahnung, ja, 1400 Euro. Und so ging das weiter. Gell? Habe ich natürlich nicht gemacht, dann habe ich dann alle Holzhandlungen angerufen, wer macht Zuschnitt, dann habe ich einen gefunden, der hat meine Zeichnung genauso, wie ich sie gezeichnet habe, zugeschnitten, hat die da dahinter, habe ich einen Typen gefunden, der es dann zusammengehämmert hat, wie 6 Stunden telefoniert, war fix und fertig und habe es irgendwie für 200 Euro hingekriegt. Also, da war ich grün im Gesicht, ich war nicht mehr reisefähig, ich konnte den Raum nicht mehr verlassen, die haben alle gedacht, ich würd verrecken. Ich war dann 3 Tage in Potsdam, es ging gar nichts mehr, es ging einfach überhaupt nichts mehr, weil irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Die ganze Zeit solche Probleme, nichts geht mehr, 10 Leute warten draußen, haben noch größere Probleme, also einfach, wenn man das jahrelang gemacht hat, da erkennt man, also wenn man das so weitermacht, dann wird es nichts mal mehr im 40. Lebensjahr.
Das sind so Dinge, womit man als Veranstalter halt auch zu kämpfen haben muss. Das sind so
ja, Sachen, man muss ja nicht solche Großveranstaltungen machen, man kann es ja auch lassen.
Ja, man kann es auch lassen.
Nee, wir machen einfach, wir hätten auch in Potsdam sagen können, wir gehen in das kleine Stadttheater, da würden wir zwar auch bei 100 Vorstellungen 100.000 Euro mitbringen müssen, aber man hätte das vielleicht sagen müssen, weil dann hätte man im nächsten Jahr vielleicht den Turn geschafft. So war halt der Kostenblock. Erstmal 100.000 für die Halle, 100.000 für die Tribüne, 100.000 für die Bühnentechnik. Also 300.000 waren schon mal weg. Sofort. Das hätte sich natürlich dann lohnen können, weil das war ja in dem Filmpark Babelsberg. Und wir dachten, wenn da jeden Abend 6.000 Leute rausgehen, die laufen ja an der Halle vorbei und dann gehen ein paar von in die Show. Ja, aber der war ja um 18 Uhr, hat er ja zugemacht oder irgendwie. Und ganz davon abgesehen, die meisten waren Schulklassen mit irgendwelchen Bussen. Da geht da keiner spontan ins Musical. Also gar keiner. Das war eine komplett schwachsinnige Idee, dass das irgendeinen befruchtenden Effekt hätte. Im Umkehrschluss gab es da draußen überhaupt kein Laufpublikum. Also es ist nicht so, dass irgendjemand in der Stadt wäre, so wie man das in New York oder London kennt, wo halt Laufpublikum auch ist, die dann sagen, ach, was machen wir heute Abend, wir gehen mal eine Show. Das ist ja ein ganz großer Vertriebsgrund in diesen weltweiten Musical-Zentren. In Hamburg ist es ja auch so, wo viele Touristen dann sagen, ach, 19 Uhr, was läuft, dann gehen wir mal hin. Kannst ja machen, aber nicht in Potsdam, da kam gar keiner mehr. Null. Und das waren so Sachen, wo man dann auch erstmal so merkt, okay, du musst eine Art Destination haben, du musst in der Innenstadt sein. Weil ansonsten hast du dann auch nichts mehr, was du mobilisieren kannst. Du brauchst dich nicht da in so eine Ausfahrtsstraße mit einem Flyer zu stellen, da läuft keiner vorbei. Und wenn du dann die Auslastung nicht hast, bist du am Ende. Ja, und das ist alles das, was man dann halt so lernt über die Zeit. Und deshalb finden wir unser beschauliches Schlosstheater auch sehr charmant.
Ja, ist ja auch ein schöner Raum. Also ich mag das Schlosstheater auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ihr habt eine Menge Lehrgeld bezahlt, wie du gesagt hast. Aber trotz allem habt ihr auch eine Menge Musicals schon an den Start gebracht. Also Bonifatius hat ja angefangen, Elisabeth, die Päpstin und so weiter. Wie habt ihr euch für Stücke entschieden oder wie habt ihr euch für einen Stoff entschieden?
Na gut, das sind ja jetzt ja auch über 15 Jahre, bald 20 Jahre, wo wir das schon machen. Und das diskutieren wir jahrelang eigentlich immer jeden einzelnen Fall. Die Schatzinsel war auch 8 Jahre sozusagen in der Entwicklung, bevor das dann auf die Bühne kam. Medicus ging schneller, weil das war dann nach Päpstin 2011, dann kam Friedrich 2012. Da haben wir aber auch schon jahrelang dran gearbeitet gehabt. Und das war natürlich auch eine etwas hohe Schlagzahl. Die war da 13, 14, 15 ständig irgendwelche neuen Stücke. Da konnte man sich ja gar nicht richtig drauf konzentrieren, auch überhaupt nicht in der Vermarktung. Dann kam Medicus, wo wir relativ schnell gemerkt haben, da gibt es ein großes bundesweites Interesse. Da konnte man wieder so ein bisschen durchatmen dann, 2-3 Jahre, um dann so ein bisschen zu gucken, okay, was machen wir als nächstes? Da hat ja dann auch diese Robin Hood-Geschichte, die ging ja auch schon 2016, 17 dann schon los, wo man so da Umfragen gemacht und haben gemerkt, das Thema ist doch ganz oben auf der Prioritätsliste, erstaunlicherweise, wo man so denken würde, warum hat es ja noch keiner gemacht? Und dann analysiert man den Markt, gibt ja schon einige Robin Hood-Musicals international, auch einige schon hier, die sind aber alle miserabel. Und ja klar, wenn du halt ein miserables Stück machst, dann funktioniert es halt auch nicht. Das hat aber grundsätzlich nichts damit zu tun, dass das Thema schlecht wäre. Es ist halt nur schlecht umgesetzt. Es gibt auch ganz viele Filme von Robin Hood. Nicht alle waren erfolgreich, aber ganz viele waren erfolgreich. Also es liegt nicht am Thema. Du musst es halt richtig gut umsetzen. Deshalb haben wir auch gesagt, komm, wir nehmen Christy Burke mit dazu, um einfach auch nochmal eine Eigenmotivation und einfach einen Resonanzpunkt zu haben und natürlich seine unglaubliche Erfahrung und auch nochmal einen neuen Stil und überhaupt alles. Und das hat sich ja auch künstlerisch ausgezahlt, auch in der Kommunikation natürlich ausgezahlt, weil so bekommt das Stück was Besonderes jetzt, wo keiner mehr überregional auf Fragen stellt. Also die Frage, warum machen die jetzt einen Fulda Robin Hood? Das hat was mit Fulda zu tun.
Ja, aber lass uns gleich noch über Robin Hood und über Christy Burke auf jeden Fall sprechen. Vorher noch mal ganz kurz, du hast die Päpstin jetzt angesprochen, den Medicus. Das sind ja zwei Bestseller gewesen, die noch gar nicht so alt jetzt auch sind. Da musstet ihr ja quasi auch noch die Rechte bekommen. Ja. Die anderen sind ja teilweise rechtefrei oder zumindest leichter in die Rechte zu kommen. Aber da musstet ihr jetzt die Autoren Donna Vigrost oder Noah Gordon ja auch erstmal überzeugen, dass ihr daraus ein gutes Musical abliefern werdet.
Ja, das war auch spannend. Ich weiß nicht, ich stand in Eisenach im Theater 2009 und habe mit Dennis gesagt, komm hier, ich nehme jetzt mit der Kontakt auf. Und habe dann da im Internet über irgendeine amerikanische Universität, wo sie Vorlesungen gibt, die Donner über irgendwie Frauenrechte oder irgendwas war das, Literaturgeschichte. Und da habe ich irgendwie so getan, als wäre ich ein Student und habe da sie angequatscht. Und dann kam man in Kontakt und hat die sich tatsächlich gemeldet. Und dann fand die das ganz charmant und haben wir das dann hingekriegt mit ihr. Das war echt auch echt ein Glücksgriff. dass das so geklappt hat. Und wir haben erst dann später mitbekommen, dass die Vereinigten Bühnen Wien, die 80 Millionen Steuergelder im Jahr zur Verfügung haben, es nicht geschafft haben, die Rechte zu kriegen. Das war ja aber so einfach, was es wiederum auch nicht, weil die Donna Cross sagte, sie hätte sie gar nicht, die Rechte. Die wären irgendwie im Zuge der Verfilmung an irgendjemanden gegangen. Ist ja ganz häufig so, dass dann so Rechtspakete, dann geht eine Firma insolvent, der eine erbt die Hälfte, aber wer hat dann die Rechte? Und viele Sachen können in Deutschland gar nicht gemacht werden, weil die Rechtslage halt nicht rauszufinden ist, weil die ja irgendjemand geerbt hat. Und dann war ich da sehr hartnäckig und habe mit allen Leuten lange telefoniert, die die Rechte hätten haben können. Und dann sagt mir irgendwann einer, also nach meiner Meinung müsste sie die Autorin immer noch haben, weil sie eigentlich doch nie verkauft hat. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie seit Jahren die Rechte hat, was sie selber nicht wusste, was ja echt abgefahren ist eigentlich. Und dann konnten sie uns verkaufen.
So. Jo, und es war ein Riesenerfolg, die Peps.
Wenn wir die Peps nicht gemacht hätten, würden wir natürlich jetzt auch nicht hier sitzen. Und bei Medicus war, weiß ich auch noch ganz genau, der Tag, das war auch so ein Sensationstag. Manchmal sitzt man ja mal im Büro und das mache ich ihn jetzt, weil er irgendwie langweilig ist. Das kommt verdammt selten vor, aber das sind die besten Tage, also sehr wichtige Tage, sehr gute Tage. Ich rufe jetzt hier Noah Gordon an, habe ich gesagt. Wie mache ich das jetzt? Noch ein bisschen durchtelefoniert, Random House Verlag, bum, 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 bum. Tatsächlich war ich dann 4, 5 Telefonate, jeder ging dran, hat mir eine neue Nummer gegeben und 5 Telefonate später hatte ich von Noah Gordons Sohn die Kontaktdaten, der in Barcelona sitzt, habe dem auch gleich geschrieben, der hat am nächsten Tag gleich zurückgerufen, was echt absurd ist, der kennt mich ja gar nicht. Und dann bin ich dann nach Boston geflogen und habe den Noah Gordon bei sich zu Hause besucht und musste dann ihm und seinen anderen Kindern und seiner Frau in einer 6-stündigen Konferenz unser Konzept erklären. Und das Spannende dabei war, wir hatten eigentlich noch zu dem Zeitpunkt gar keins. Aber ich konnte mir das schon ganz gut vorstellen, weil ich zum Glück das Buch extrem intensiv gelesen habe. Hat er auch schon zu jedem Charakter ein Rollenprofil rausgeschrieben und konnte das also emotional, hat den Roman sehr gut entschlüsselt emotional. Und darüber konnte ich natürlich reden und das hat ihn dann beeindruckt, dass ich das konnte. Also ich kannte alle Stellen, die emotional irgendwas zu bedeuten haben in dem Stück und darüber haben wir einfach gesprochen. Und da war eben offensichtlich klar wohl, dass wir das auch ganz gut umsetzen würden. Wobei die Umsetzung ja Dennis Martin gemacht hat. Aber dennoch war es natürlich gut, dass ich das Ding verdammt gut kannte, sonst hätte ich da natürlich dann nicht überzeugen können, so wenn man einfach verkaufen wir das, wir sitzen in einer kleinen Stadt in Deutschland, warum Fulda? Das ist ja absurd eigentlich. Aber der fand das natürlich auch mit der Päpstin super, das hat er auch so gesehen und hat er gedacht, naja, wenn die Idee ist, kannte natürlich auch das Buch, wenn die das gemacht haben, dann kriegen sie das vielleicht auch hin. Also das dann manchmal so Zufälle und so schöne Geschichten.
Ja. Ja, wir haben Robin Hood jetzt schon mehrfach angesprochen, das ist ja das neue Stück, an dem ihr jetzt auch schon seit Jahren arbeitet. Wie kam da die Zusammenarbeit mit Christa Burke?
Ja, Dennis Martin hat auch gesagt, wenn man so viele Stücke macht, man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht auch selber wiederholt, so in seiner erzählerischen Form, auch in seinem Kompositionsstil. Und wir haben ja immer schon mal zusätzliche Autoren und Komponisten und Arrangeure bei allen möglichen Stücken, die so neue Impulse bringen. Und wir dachten, es ist auch mal interessant, jemanden aus dem Pop-Rock-Business zu holen, der einfach nicht aus dem Musical kommt, sondern von ganz woanders, der auch ganz anders an die Songs rangeht. Also nicht so theatral, sondern einfach Pop-Rock. Und da wir so lange die José Carreras Stiftung schon mit Spenden unterstützen, sind ja der größte Spender von der José Carreras Stiftung in ganz Deutschland mit Spotlight. Und da habe ich natürlich gute Kontakte zu denen und Christa Burke unterstützt die auch, der tritt da ganz oft auf. Und dann haben wir den Direktkontakt zu ihm bekommen über die Stiftung. Und er fand das ganz spannend, weil ja Robin Hood auch Teil seiner eigenen Familiengeschichte ist. Denn am Hof von King John war ein Vorfahrer von ihm Schatzkanzler. Das ist ja absolut absurder Zufall. Darüber hinaus ist Fulda noch seine Lieblingsstadt in Deutschland, der zweite absurde Zufall. Und dann kamen wir relativ schnell ins Gespräch, haben uns im Karpfen getroffen und haben uns da schön unterhalten, haben uns auch gut verstanden, haben ihn in Irland besucht, haben erstmal Vertrauen aufgebaut und so geht das jetzt seit 3 Jahren. Und er ist wirklich ein ganz toller Mensch, hat tolle Songs gemacht und er ist natürlich auch traurig, dass es jetzt dieses Jahr erstmal verschoben werden muss, aber freut sich natürlich auch, dass wir auch so schnell es geschafft haben, neue Termine für nächstes Jahr zu definieren und dass wir eine Struktur haben, in der wir weiter planen können. Da sind wir ja vielen anderen Veranstaltungen weit voraus.
Die Weltpremiere wäre jetzt in wenigen Tagen, glaube ich, gewesen ursprünglich. Das ist jetzt leider verlegt worden auf das nächste Jahr. Weltpremiere am 4. Juni 2021.
Ja.
Am 26. geht es, glaube ich, los mit den Peoples. Ihr habt diesmal sogar ein paar Tage mehr Spielzeit als sonst.
Ja, wir mussten ja gucken, dass wir, das ist ja jetzt gerade im Büro der Prozess, der Umtauschprozess läuft. Auch kompliziert, weil es verschiedene Kundenarten gibt. Es gibt Direktkunden, von denen wir Kundendaten haben, mit denen können wir kommunizieren. Und dann gibt es Kunden, die beim Wiederverkäufer waren, also entweder bei der Fuller Zeitung, bei einer normalen Vorverkaufsstelle oder auf der Event im Homepage. Und da, mit denen können wir nicht direkt kommunizieren. Und da muss dann noch eine Software, die wird gerade entwickelt und das ist alles, ja, hier, wir reden hier über zigtausend Kundenkontakte.
Und da im Büro brennt jetzt gerade wirklich die Hütte, weil da sind natürlich irgendwie Senioren aus, weiß ich, nehmen wir mal wieder Wuppertal, wir haben ja aus jedem deutschen Postleitzahlenbereich Kunden, aus jedem, von jeder Nordseeinsel bis ins tiefste Allgäu, von überall kommen Leute in unsere Show. Und das sind doch absurde Konstellationen, zwei aus dem Allgäu, zwei von Sylt und drei aus weiß ich was, aus Zitterau haben eine Sechsergruppe und können nur an dem einen Tag und der eine ist Rollstuhlfahrer, muss rechts außen sitzen. Und die wollen dann, aber jetzt dieses Jahr können sie aber nur eine Woche früher. Da sitzt aber ja schon jemand anderes, der dann genau da wiederkommen will. Das heißt, jetzt haben alle Angst, dass andere ihnen die Plätze wegschnappen. Also, und das bei 60.000, 70.000, 80.000 Kunden, auch die, die reserviert hat und noch gar nicht bezahlt haben. Das wird ja dann noch skurriler, weil da war eine 50er-Gruppe, die haben dann 36 Karten genommen für 2020. Jetzt sagen sie, wir wollen ja wieder 50 reservieren für 2021. Aber die 14 anderen waren ja schon jemand anderen verkauft. Also es ist, das ist verrückt. Es ist einfach nur komplett verrückt. Ich sage auch meinen Damen vorne, es gibt keine Möglichkeit, dass wir das zufriedenstellend abarbeiten. Das ist das totale Tollhaus. Du stehst in der Allianz Arena in München und alle vor dir wollen was anderes. Und jeder will das, was der andere hat. Und fast jeder, der am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag Karten hat, der will jetzt am Samstag kommen, was natürlich überhaupt nicht geht.
Und da sitzen jetzt seine Damen vorne hier im Büro und, ja, und telefonieren, ja, sitzen am Computer.
Es ist verrückt, es ist irre. Ich habe die Leute, die absoluten Beschwerden, die schlimmsten, die arbeite ich persönlich ab, also muss ich immer irgendwann damit anfangen. Ja, ich verstehe das ja auch alles. Für die Leute ist das auch nicht zu begreifen, warum ist das so kompliziert, mal mit 50.000 Leuten zu telefonieren. Das interessiert die auch nicht, die sagen, ist mir doch egal, was die anderen machen, mach doch jetzt mal meinen Fall.
Ja, viele davon sind jetzt auch nicht unbedingt super regelmäßige Kulturgänger, vielleicht haben sie sich Karten für das Musical gerade, auch viele ältere Leute gehen ja auch zu Musicals, für die ist das was Ungewöhnliches.
Die sind alle 90, so ein Bus mit 50, 90-Jährigen, die sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, wann wir leben nächstes Jahr. Ja, verstehen wir, ja, richtig. Das ist ein Argument.
Als es mit Corona losging, da war es ja für euch auch, oh, hoffentlich, wie lange wird das dauern, was bedeutet das für uns? Und dann irgendwann kam aber die endgültige Gewissheit, wir müssen verlegen. Wie war das Gefühl da im ersten Augenblick?
Das ist ja interessant. Also wenn man sich so ein bisschen mit Psychologie auskennt, dann weiß man ja auch, dass man in der Notsituation oder ich sag's mal so im Schock, kommt es ja zu einer Restrukturierung des Gehirns. Das ist ja auch, wenn irgendein Verwandter stirbt oder wenn sonst irgendwas passiert und jetzt zum Arzt gehst und hast auf einmal eine Krebsdiagnose. Auf einmal ist dir völlig egal, was du für einen Fernseher daheim hast oder so. Vielleicht war das am Tag vorher für dich noch ein Problem. Also es müssen ja wirklich echte Dinge passieren, damit man seine Wahrnehmung verändert. Jetzt ist eine echte Sache passiert und wir haben unsere Wahrnehmung geändert. Es geht nicht mehr darum, irgendein Optimum zu erreichen oder irgendwelche Planziele oder sonst was. Es geht einfach nur darum, jetzt Existenzen zu sichern, weiterzumachen und die Situation so intelligent wie möglich zu überstehen. Notfallmodus. Das haben unsere Vorfahren im Krieg auch gehabt. Mein Opa, der hatte eine Möbelfabrik, war alles wunderbar. Na gut, dann stehen die Polen vor der Tür mit gezückten Waffen, zwei kleine Kinder. Ja gut, er war schon im Krieg kurz vorher gefallen. Dann muss die Oma halt nachts bei minus 10 Grad mit zwei Kindern ins Eis raus. Und das war aber drei Tage vorher auch noch keine so richtige Vorstellungsoption. Da wollte man auch nicht drüber reden, aber wenn der dann da steht mit der Waffe an der Schläfe, dann musste er halt dann jetzt da raus. Und sie hat es überlebt und ich bin jetzt hier. Es ging, war nicht so einfach und da sage ich mir immer, da hat's, so schwer ist es dann für uns jetzt auch nicht, wie das, was unsere Vorfahren da aufgezwungen bekommen haben. Aber so hat jede Generation ihre Prüfung. Und wir haben die auch und wir müssen das Beste draus machen. Und den Anspruch, ja, dass man sich, ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn da irgendeine Verschwörungstheoretiker oder sich irgendjemand über die Politiker beschwert, das ist doch jetzt einfach eine Notlage und das ist eine Situation, die nie da war vorher. Keiner hat damit Erfahrung und alle müssen auch lernen von der Situation. Alle machen Fehler, alle müssen Fehler machen dürfen. Und man muss es intelligent machen und man muss einfach auch daran glauben, dass es irgendwann wieder besser wird. Und das wird es ja auch. Ja. Und in der Zeit, wir versuchen es positiv zu sehen. Wir haben natürlich jetzt noch länger Zeit, am Stück zu arbeiten. Und das Stück wird nicht schlechter, im Gegenteil. Also wir werden ein besseres Stück sehen 2021 als das, was wir 2020 gesehen hätten. Und das ist natürlich auch eine Situation, wo wir dann sagen, ja, in allem Negativen liegt doch was Positives und umgekehrt.
Ganz klar. Je mehr man Zeit hat, umso viel mehr Zeit kann man auch in dieses Stück investieren. Und ich glaube schon, dass das wird auf jeden Fall ein anderes Stück sein im nächsten Jahr, als es jetzt dieses Jahr gewesen wäre.
Branchen, viele gastronomische Betriebe renovieren jetzt. Viele Leute beschäftigen sich auch mal so mit interner Revision, einfach Prozesse optimieren und so. Also es sind ja viele Dinge, die in unserer Gesellschaft jetzt passieren, die zur Nachhaltigkeit beitragen. Ich finde das ja faszinierend auch, dass viele Großkonzerne sagen, wir machen weniger Geschäftsreisen, wir machen mehr Zoom-Konferenzen. Ich sehe es euch, ich habe drei Kinder mit dem ganzen Homeschooling, E-Learning, da gibt es ja traumhafte Möglichkeiten. Die Menschen tun sich schwer, die Möglichkeiten zu benutzen, aber die Möglichkeiten sind gut.
Und ich glaube, wir werden die auch brauchen, die Möglichkeiten, weil man erinnere sich zum Beispiel im Verkehrssektor an die Diskussionen von vor ein, zwei Jahren, wir brauchen mehr Autobahnen, Züge, alles mehr, mehr, mehr. Warum eigentlich? Muss doch nicht jeder, der einen Staubsauger verkaufen will, 500 Kilometer Zug fahren. Das muss doch nicht sein. Das heißt, wer muss denn wirklich verreisen? Also was die Gesellschaft da aufbringen muss, um das alles so zu ermöglichen, damit jeder immer überall gleichzeitig sein kann. Die meisten Sachen, doch gar nicht nötig. Oder gerade jetzt in unserem Bereich in der Kultur. Wir haben uns jetzt mit Digitalplattformen beschäftigt, dass man gemeinsam proben kann. Das geht ja momentan noch nicht wirklich wegen den Latenzen, die unser Netz jetzt hat. Aber wenn 5G kommt, dann, ich habe ja auch noch eine A Cappella-Band in Kassel, da muss ich immer zur Probe nach Kassel fahren. Ja, das ist total anstrengend. Aber das wird dann möglich sein, dass ich mein iPad hinstelle und kann mit den Jungs A Cappella-Probe machen und mache das einfach hier. Und dann können wir viel mehr proben. Und dann sitze ich auch nicht auf der Autobahn, da muss die wegen mir auch nicht renoviert werden. Und dann das Geld, was dann nicht für die Autobahnrenovierung, ich bin, als ich in Kassel studiert habe, zweimal die Woche nach Fulda zum Proben gefahren. Da bin ich allein 500 Mal diese Strecke gefahren. Was das für eine Abnutzung ist, was das für ein ökologischer Irrsinn ist im weitesten Sinne. Das wäre alles überflüssig gewesen, wenn die Technologie schon da gewesen wäre. Und wenn sie die Menschen benutzt hätten, entscheidender Punkt. Man kann nur hoffen, dass diese Digitalisierung jetzt auch wirklich in großem Maße kommt. Weniger Flugzeuge am Himmel, weniger CO2, man braucht das. Und das ganze Geld, was dann übrig ist, kann man vielleicht für medizinisches System, für Krankenschwestern und kann das dann benutzen. Also die Gesellschaft erlebt eine massive Transformation auch durch Corona, wird auch gezwungen dazu. Und das ist ja immer so, dass die Krise zur Transformation zwingt. Deshalb hat das ja nicht nur Nachteile, wenn man die Fähigkeit hat, das so zu sehen.
Ja, man sieht, dass es anders geht. Und ich glaube, wenn dann auch nur, keine Ahnung, 10% der Menschen bewusster aus der ganzen Sache rausgehen, hat das auf jeden Fall auch was Positives.
Wie viele Leute fahren jetzt Fahrrad auf einmal?
Also teilweise mehr Fahrrad als Autos unterwegs gewesen in der Zeit. Das ist wunderschön.
Ich habe da eine Doku im Fernsehen drüber gesehen, in Großstädten, wo auf einmal ganze Fahrradwege angelegt werden, Madrid, Berlin, wo wir jahrelang drüber diskutiert haben, nee, geht nicht und das müssen wir so. Jetzt geht auf einmal alles. Weil man feststellt, eigentlich, man muss ja eigentlich gar nichts. Was mich auch so in dem Thema Corona, als es dann in China losging, mein Patenkind ist Lufthansa-Stewardess, die habe ich ihn auch gefragt, was habt ihr eigentlich für Sicherheitsmaßnahmen oder nichts für... Wir fliegen halt nach China. Und wieso fliegt ihr denn überhaupt? Ich meine, da ist doch ein Virus. Wäre es nicht besser, wenn man jetzt mal eine Woche nicht fliegt oder zwei? Ja, geht ja nicht. Und man muss ja immer fliegen. Und stell dir mal vor, es fliegen keine Flugzeuge mehr. So, dann ist man halt noch 4 Wochen durch die Gegend geflogen, bis der Mist auf der ansonsten Welt war. So unfähig, wenn man sich das rückgeht. Hätte man doch mal einfach damals schon gleich einen kleinen Shutdown gemacht. Jetzt macht man den Mega-Shutdown. Jetzt ist das alles gar kein Problem mehr. Aber man sieht, die Menschen lernen ja. Also wenn der Maskenpflicht losging, was haben sie alle gebrüllt? Ein paar Hinterbliebene brüllen jetzt auch noch. Aber in der Zwischenzeit sitzen alle im Bus mit ihren Masken. Ich selbst habe mich auch dran gewöhnt im Supermarkt mit der Maske. Ich finde das fast schon angenehm. Wird man nicht erkannt, wird nicht angesprochen, hat seine Ruhe. Also, aber man braucht halt Zeit, sich an diese Situationen anzupassen.
Na klar, man braucht da Zeit und wir können auch wirklich stolz auf das sein, was in Deutschland erreicht hat. Klar, war nicht alles vielleicht richtig, aber wir schauen mal, wie unser Land jetzt dasteht im Vergleich zu anderen Ländern.
Den Anspruch zu haben, es aus dem Stand raus richtig zu machen, ohne auf Erfahrungswerte zurückzugreifen. Wer kann denn jemanden, der Verantwortung hatte, das vorwerfen? Es mussten ja alle lernen. Der Virologe Drosten sagt ja auch, er hat ja auch viele Fehleinschätzungen gehabt. Aber er hat auch immer die Fähigkeit gehabt, sich selbst zu revidieren und zu sagen, heute sehe ich es anders. Weil die Informationen ja nicht da waren. Ich meine, man muss ja immer aufgrund einer nicht genauen Datenlage eine Entscheidung treffen. Dann wird die Datenlage mit jedem Tag genauer und dann kann man sehen, war die Entscheidung falsch oder richtig. Die Frage ist nur, ob man das dann auch zugibt. Aber man muss dafür doch nicht an Pranger gestellt werden. Es mussten doch Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben in Deutschland sicherlich nicht die schlechtesten getroffen, wenn man das mit anderen Ländern so vergleicht.
Das definitiv. Natürlich ist es, wir wollen es auch nicht verharmlosen, schwierige Zeit für viele Gastronomen, vor allem für viele Firmen. Es ist natürlich finanziell nicht so einfach. Aber die Zeit, wie wir gesagt haben, hat sicherlich auch was Positives. Für mich zum Beispiel, ich nutze die Zeit sehr. Ich habe viele Workshops online besucht mit Impro-Lehrern zum Beispiel, wo ich sonst nie die Zeit gehabt hätte. Ich bin in der Zeit so viele große Schritte künstlerisch nach vorne gekommen, wie ich eigentlich in der Zeit normalerweise nicht. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit bestimmt 30, 40 Workshops in verschiedenen Bereichen besucht online. Und das bringt mir eine ganze Menge künstlerisch.
Ja, also aber online, wenn du immer hättest hinfahren müssen, mit Hotel buchen, Zug,
die Kosten. Wäre gar nicht gegangen.
Ja. Wäre nicht gegangen. Nee. So sieht man, das geht ja tatsächlich online. Man kann das machen.
Ja. Man kann das machen auf jeden Fall. Ihr hattet übrigens, lass uns nochmal zu dem Musical zurückkommen und nochmal zu Robin Hood. Ich habe gelesen, ihr erstellt gerade eine Robin Hood CD, so quasi als Dankeschön für eure treuen Kunden.
Genau, für die umtauschen oder die einen neuen Termin für 2021 wollen, wird es eine neue CD geben, wo Dennis Martin und Chris de Burgh über die Entstehung des Stücks sprechen. Da wird man auch schon Songausschnitte hören. Da sind wir gerade noch überlegen, wie wir das machen. Das wird auch ein bisschen multimedial sein, auch mit Video. Wenn Chris demnächst wieder herkommen kann, irgendwann im Spätsommer, können wir da die ersten Produktionen dann noch machen. Und die wird dann kostenlos, die wird nicht im Handel erscheinen, sondern wir kriegen nur die Leute, die uns die
Treue halten und nächstes Jahr wiederkommen. Da haben wir uns überlegt, das ist ja auch kein Selbstverständnis, dass jemand sozusagen daran glaubt, dass wieder alles gut wird. Aber so muss man ja einfach so ein bisschen in so einer großen Gemeinschaft an das Gute glauben und nach vorne schreiten, weil ansonsten bricht unser Gesellschaftssystem, wie wir das kennen, einfach auch zusammen. Wenn jeder jetzt sich verkriecht und gar nichts mehr macht, es muss im Kreislauf bleiben alles. Und da geben wir einfach ein bisschen was zurück. Freuen uns auch drauf, wird bestimmt eine schöne CD.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Zeigt aber auch, dass ihr auf jeden Fall wisst, was ihr macht. Und ihr macht das ja auch für eure Fans, für eure Gäste. Und aus diesem Grund, unter anderem, habt ihr auch schon etliche Preise abgeräumt. Gerade Publikumspreise beim Online-Magazin Da Capo, für Music, fürs Musical Bonifatius, aber auch als bester Veranstalter des Jahrzehnts. Wie kam das? Wie hast du dich mit dieser Auszeichnung gefühlt?
Ja, das muss man ja auch relativieren. Was wir hier in Fulda geschafft haben, ich hatte es eingangs erwähnt, dass wir so ein tolles Netzwerk haben, auch so ein Vertrauen genießen, auch von Seiten der Stadt, dass wir so günstige Preise anbieten können hier. Wir sind ja viel billiger als die Konkurrenz und das honorieren die Menschen natürlich ganz extrem. Da gibt es ja auch ein großes Klagen, dass wenn du mit drei Kindern oder so ins Musical gehen willst in Hamburg, also ich war in Mary Poppins in Hamburg, war ganz toll, hat mir echt gefallen. Hätte gern meine Kinder mitgenommen, aber ehrlich, sorry, ich zahle nicht mit Hotel 1000 Euro, um eine Show zu sehen. Dann wollte ich eine Aladdin und das, wir hatten nur Samstagabends Zeit, wieder 1000 Euro mit allen. Es geht nicht, war noch nicht in König der Löwen mit den Kindern, ich kann es nicht. Es ist mir zu teuer, ich weiß nicht, ich habe sie wahrscheinlich nicht mehr alle, aber ich kann es einfach nicht. Und bei uns ist es wirklich günstig. Und dann, wir bringen auch immer neue Stücke, haben immer eine tolle Darsteller, immer eine gute Qualität. Und vor allem, dass wir in den Jahren, in denen wir jetzt das machen, schon 8 Stücke zur Welturführung gebracht haben, da haben wir natürlich die höchste Innovationsquote mit Abstand von allen. Also mit ganz großem Abstand. Und dazu noch eine durchschnittlich gute Qualität und einen sehr fairen Preis. Ja, und dann ist man ja irgendwann... Ist ja ganz einfach, wenn jetzt ein Autohersteller hättest, der eine bringt 8 neue Autos raus, die sind bezahlbar, wunderbar, gehen nicht kaputt und einen guten Preis und der eine bringt nur 2 raus, das dreifache Kosten, ja, dann wer ist dann Auto des Jahres? Also eigentlich ist das jetzt, es ist ja auch ein absolutes Nischengeschäft, so viele Konkurrenten gibt es ja da auch überhaupt nicht, das muss man ja auch sehen. Aber natürlich ist es schön, dass das gesehen wird.
Dass es gesehen und honoriert wird und kommen wir mal ein bisschen, gehen wir noch nicht ganz weg von den Musicals, aber neben deiner Arbeit als Geschäftsführer hast du ja auch andere Dinge gemacht, um das Musical auch so ein bisschen bekannter zu machen, vielleicht auch bei jüngeren Leuten. Ich möchte was ansprechen, und zwar hast du als Dozent bei der Kinderuniversität vor einiger Zeit auch einen Auftritt, Auftritt gehabt. Wie war das, wie kam das und was hast du da genau gemacht?
Die haben mich angesprochen, ob ich da was machen will. Und gut, ich sage ja sowieso immer ja, weil das ja auch dann spannend ist. Und da haben wir dann sehr improvisiert, ich mit meiner Assistentin Jenny Schlenska zusammen. Ich wusste ehrlich gesagt eine Stunde vorher, bevor die alle kamen, auch noch nicht, was ich mit denen machen soll. Und dann haben wir einfach so ein großes Rollenspiel gemacht, dass die jetzt selber Auftraggeber, Produzenten, Investoren sind, Autoren sind. Und die haben dann selber ein Stück Ideen entwickelt in kleinen Gruppen, Charaktere definiert, Rollenprofile definiert, haben wir ein kleines Casting gemacht. Also wir haben so das, was normalerweise 5 Jahre dauert, in einer Stunde in kleinen Gruppen mit den Kindern gemacht und das ging rum wie im Flug, war total lustig und das werden wir auch wieder machen, also sehr schön.
Sehr schön, das Seminar hieß, wie entsteht ein Musical von der Idee über das Casting bis hin zur Premiere bei der Kinderuniversität. Die Kinderuniversität wird organisiert von der Kinderakademie hier in Fulda und von der Hochschule und muss ein schönes Erlebnis gewesen
sein. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch immer so, wenn man über die Sachen, die man macht, spricht, wird es einem ja selber nochmal so ein bisschen klarer, wie die Zusammenhänge sind, weil vieles ist ja auch so Improvisation oder man macht irgendwas oder die Prozesse sind standardisiert, werden gar nicht mehr hinterfragt. Und wenn man dann irgendwie das nochmal jemand anderem erklären soll, dann wird es einem selber auch nochmal klarer und hält dann geistig ja auch so ein bisschen fit, einfach mal was anderes zu machen.
Kommen wir wieder zurück auf die Person Peter Scholz zu sprechen. Wir haben ja die Mambo Kings ganz am Anfang erwähnt. Du hast in 15 anderen Bands früher gespielt, aber es gibt immer noch eine Band, wo du auch immer noch Teil bist. Cuba Libre, die gibt es ja auch schon über 20 Jahre.
Ja, das ganz liebe Freunde von mir und wir lieben einfach die lateinamerikanische Musik und haben da ein gemeinsames Hobby, eben auch an den eigenen Songs zu arbeiten. Sind jetzt eigentlich nur noch ein Dreier-Team, die aber sehr intensiv jetzt an den Sachen arbeiten. Und das ist jetzt auch in Zeiten von Corona spannend mit der Digitalisierung. Jeder macht seine Aufnahmen, wo er sagt, macht, dann redet man drüber und dann geht es dann vorwärts. Und das ist eine ganz, ganz tolle Ablenkung, weil das einfach auch ganz andere Menschen sind. Der Alberto mit seiner ganzen spanischen Kultur und allem und der sagt, also mach das mal so. Also ist für mich ein schöner Ausgleich. Und ich finde die Ergebnisse auch wirklich toll und hoffe, dass auch irgendwann fertig sind.
Ich hoffe mal, dass wir Cuba Libre auch in absehbarer Zukunft auch wieder auf den Bühnen, ja auch hier in Fulda sehen können. Vielleicht im Kulturkeller wieder bei uns. Oder vielleicht auch wieder bei einem anderen Projekt, was du auch federführend betreibst, ist Late Night Live im Theatergarten, im Schlosstheatergarten.
Ja, das war ja auch ein ganz spannendes Format. Immer Donnerstagabends, hat sich ja super rumgesprochen, war immer voll. Und das war ja auch so meine Idee, dass man diese fuldische Lebensfreude, dieses Feudale, nicht im abgehobenen Sinne, aber dass jeder einfach so ein bisschen wie so ein Fürst lebt. Weil das habe ich als Kind schon erlebt. Du gehst abends in den Schlossgarten und sitzt so da und denkst dir, ja, als so saß der Fürst hier früher auch. Das ist ja ein wunderschöner öffentlicher Raum, den man einfach benutzen darf. Und irgendwelche Gärtner mähen einem den Rasen, was ja absurd ist. Man muss nichts dafür tun, man muss sich da nur reinsetzen. Was für eine privilegierte Situation, als Bürger das überhaupt zu dürfen. Man gibt ja auch andere Städte, wo du auf einem Sandhaufen dann irgendwo sitzt. Oder ich wundere mich immer, wenn ich unterwegs bin, auch in anderen Städten und auch in Europa, auf so vertrockneten Wiesen und es gibt keinen einzigen Blumenkübel in der Stadt. In Fulda diese schönen Palmen, da gibt es auch so ein schönes Palmenhaus jetzt vom Gartenamt. Das erkläre ich immer auch allen Touristen, die kommen, dass wir so ein Gartenamt haben und was die alles so machen und wie das alles bepflanzt ist und die Petersilie kannst du essen. Und das ist ja ein Wahnsinn, mit welcher Detailliebe das in Fulda gemacht wird. Und dieser Theaterhof ist ja einer der schönsten Höfe in Fulda, wie ich finde. Und da hatten wir die Idee, das genau da zu machen. Und der Charme ist ja gigantisch da, wenn du einen schönen Abend hast. Also mehr geht ja überhaupt nicht. Also ich finde das super. Schade, dass das dieses Jahr auch nicht stattfinden kann. Aber es ist einfach doch dann zu eng gewesen. Immer kann man mit gutem Gewissen nicht momentan veranstalten.
Aber es hätte dieses Jahr stattgefunden.
Ja, es hätte auch wieder stattgefunden, ja.
Ja, dann hoffen wir doch auf nächstes Jahr und schauen wir, dass es nächstes Jahr stattfinden wird. Wagen wir doch auch mal gleich einen Blick in die Zukunft. Wie sieht die Zukunft für Peter Scholz aus? Was sind für neue Ideen, neue Projekte geplant?
Ja gut, wir haben jetzt vor, 2021 eine fulminante Premiere hinzulegen. Ich persönlich versuche auch jetzt mit mehr Energie unsere Stücke auch international so ein bisschen an den Start zu bringen. Auch weil mir das Reisen Spaß macht, aber eigentlich nur beruflich, privat ist mir das zu anstrengend. Und da habe ich auch immer so viel zu tun. Ich finde das ganz besonders attraktiv, wenn man beruflich irgendwo hinfahren muss. Weil da kann man das ganz anders legitimieren. Da geht man dann mit irgendwelchen Leuten essen und macht das nicht, weil man irgendwie, weiß ich was, sich unverantwortlich verhält und seine hart ersparten Reserven ausgibt, sondern weil man das tut aus beruflichen Gründen. Also das macht mir eine ganz große Freude und da war ich jetzt schon viel unterwegs. Und in Ungarn haben wir ja auch Produktionen von uns laufen. Da läuft die Päpstin erfolgreich, die Schatzinsel erfolgreich. Die haben auch schon Interesse an Robin Hood. Mit China, mit Südkorea bin ich in Kontakt. Das ist auch mit Übersetzungen dann immer so ein langfristiger Prozess. Das dauert immer Jahre, bis man da irgend so ein Land mal am Start hat. Bonifatius lief ja auch schon in Holland. Und Spanien bin ich auch intensiv immer dabei. Aber das ist natürlich auch extrem zeitaufwendig. Ist momentan auch so ein Hobby, emotional für mich so eine Sache, wo ich mir denke, eigentlich muss das langfristig funktionieren, weil dafür haben wir zu viel zu bieten. Aber das muss natürlich auch die Partner überzeugen, wenn man denen dann sagt, wir können noch Kostüme mitbringen, wir können euch auch Bühnenbild vermieten. Und dann sind die Länder ja auch alle anders, weil die haben ja häufig gar nicht so eine kulturelle Vielfalt, wie das in Deutschland der Fall ist. Dafür müsste man dann hinfahren, was hast du eigentlich für eine Region, für eine Stadt, wie ist die Bühne, wie könnte man das vermarkten? Da ist die Sprachbarriere. Also du brauchst dann auch vor Ort Menschen, die das genau begriffen haben, denen du absolut vertrauen kannst. Das muss nicht unbedingt funktionieren, aber ich finde es reizvoll und das wäre mir eine große Freude, wenn man da noch mehr Erfahrungen sammeln kann einfach. Das ist natürlich also mit Christa Berg eine große Hoffnung, dass wir vielleicht in England oder Irland damit Robin Hood auch mal spielen und dass wir natürlich ein toller Reiz in diese anglizistische Kulturwelt dann damit auch vorstoßen zu können.
Da hast du ja einige Ideen, einige Pläne für die Zukunft, einige Wünsche für die Zukunft. Da steht uns ja noch einiges bevor, das kann man so sagen. Abschließend für dich noch eine Aufgabe. Alle Gäste hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, die dürfen sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playliste. Ein Song, der dir am Herzen liegt, wo du sagst, das ist vielleicht mein Song oder den Song höre ich gerade aktuell gerne. Welcher Song soll für dich in die Spotify-Playliste?
Wahrscheinlich einen, den noch nie einer hatte, aber ich habe ihn neulich wieder gehört und finde es einfach gut. Ich bin ja auch so, komme ja aus dem Rock'n'Roll der späten 80er, 90er Jahre und von der Band Poison, der Song Stand.
Gute Wahl. Poison kommt in die Playlist. Na klar, ich komme ja auch.
Das ist ein gehypte, ja. Richie Kosen an der Gitarre. Und dann die Hookline Stand for What You Believe. Das ist ja auch das, was uns in der Zeit eigentlich ein schönes Motto sein muss eigentlich.
Sehr schön. Dann sage ich dir mal, Peter, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast. Es war ein super interessantes Gespräch. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. Ich bin mir sicher, den Hörern hat es gefallen. Ich glaube, wir müssen Dennis Martin auch mal bei Gelegenheit einladen. Er hat sicherlich auch noch einige interessante Dinge zu erzählen. Vielen, vielen Dank. Die letzten Worte, der Abschied, den darfst du heute tätigen. Vielen, vielen Dank.
Ja, also danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir weiter in Fulda viele kulturelle Ideen haben und die auch irgendwann wieder auf die Bühne bringen dürfen. Und wenn wir sie nicht auf die Bühne bringen dürfen, müssen wir sie halt woanders hinbringen, zum Beispiel wie hier digital. und einfach wach bleiben im Geiste und das machen, was man machen kann. Und vor allem zusammenstehen und positiv nach vorne schauen. In dem Geiste eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.